Herzlich willkommen in den Microsoft Germany Filmstudios. Ich bin hier mit dem Kollegen Oliver Scheer. Mein Name ist Daniel Meixner. Wir sind beides Technical Evangelists und wir sind dabei, ein kleines Recap zu machen zur Bild-Konferenz in San Francisco. Wir haben ja schon einen Teil geliefert, wo wir ein bisschen was über die Windows-Entwicklung erzählt haben, wo wir erzählt haben, was es Neues gibt bei generell für die Windows-Client-Plattform. Heute wollen wir uns mal jetzt angucken, was es eigentlich gibt hinsichtlich Phone-Development.
Ja, da haben wir ja einiges angekündigt. Wir haben das unter dem großen Namen Konvergenz beschrieben. Konvergenz heißt für uns, dass wir unsere Plattform, unsere Programmiertools versuchen, möglichst einheitlich auf alle Geräte zu bringen, auf Phone, Windows und auch auf die Xbox irgendwann. Und da haben wir ja so ein paar Dinge, die man dazu mal beachten muss. Es gibt viele, die halt schon alte bestehende Anwendungen haben, vielleicht migrieren wollen. Was gibt es dort für Pfade von Windows kommend, von Phone kommend? Was heißen eigentlich Universal Apps? Und Ähnliches, das wollen wir jetzt mal so ein bisschen uns näher anschauen.
Und dieses Migrieren von einer Plattform zur anderen ist ja was letzten Endes ganz offensichtlich ist. Also sehr viele Entwickler, mit denen ich mich in der Vergangenheit auch unterhalten habe, haben gesagt, hey, ich habe hier schon eine Windows Phone App, wie kriege ich die denn am leichtesten auf meinen Surface? Oder umgedreht, hey, ich habe hier eine Windows Store App. Gibt es eine Möglichkeit, die relativ einfach aufs Phone zu portieren? Und das heißt, das ist ein Thema, was natürlich vollkommen offensichtlich ist. In der Vergangenheit gab es da Mechanismen dafür, die meistens was mit Softwarearchitektur zu tun hatten oder beziehungsweise mit dem Aufbau von einzelnen Softwarekomponenten, Portable Class Library ist da so ein Stichwort. Und in diesem Zusammenhang hat sich tatsächlich relativ viel getan und ich glaube, die Botschaft, die hier bei der Bild-Conference verkündet wurde, deutet schon sehr stark darauf hin, dass sich da auch in den Köpfen der Verantwortlichen in Redmond einiges getan hat, dass man hier viel stärker die eine gemeinsame Windows-Plattform von Microsoft eben pushen will und sich quasi zur Mission gemacht hat, hier in eine Richtung zu gehen und einheitliche Tools und einheitliche Services und einheitliche Programmiermodelle für möglichst alle Plattformen anzubieten. Und das ganz Wichtige ist, auch wenn wir heute natürlich ein bisschen einen Schwerpunkt legen auf die Thematik, wie kann ich dann wirklich damit entwickeln, wie schaut der Code aus, welchen Code muss ich eigentlich schreiben. Es ist viel mehr als nur Code, es ist auch das Ganze drumherum, zum Beispiel der Store, die Services im Backend, wenn es um Notification geht, Windows Notification Service. Es ist eine Frage, wie zum Beispiel eigentlich das Paket ausschaut, welches Format muss diese App am Ende haben, dieses App-Package. Müssen es wirklich zwei unterschiedliche sein für Windows Phone, für Windows Store Apps oder kann ich mich da nicht auf eins einigen? In dem Zuge haben wir jetzt eben zum Beispiel auch ein einheitliches Format, dieses AppX-Package, was wir ja schon von der Windows-Anwendung kennen. Generell hat sich da also sehr viel getan hinsichtlich Konvergenz und ich glaube, dass das eine gute Richtung ist und dass es sehr vielen Leuten, die jetzt eben auf der einen oder anderen Plattform schon entwickelt haben, entgegenkommen wird. Wichtig ist dabei natürlich immer, dass wir, wenn wir so eine Neuerung rausbringen, nicht die Leute abhängen, die schon vielleicht von vorne mit dabei waren und ganz am Anfang schon Apps entwickelt haben. Und ja, für die haben wir eine Botschaft, die sich gar nicht so schlecht anhört. Nämlich die Apps, die in der Vergangenheit für Windows Phone entwickelt wurden, die laufen auch weiterhin auf Windows Phone. Das ist doch schön.
Man kann die aber auch weiterentwickeln, ne? Das ist vielleicht interessant. 2-3 Jahre hat man in eine App entwickelt und die portiert man jetzt nicht mal eben, sondern man kann einfach erstmal dabei bleiben. Ne? Die meisten Probleme sind nicht irgendwie die Technik, sondern die Zeit. Man kann eine App nicht so schnell einfach mal umschreiben und wir verlangen das auch gar nicht. Man kann nach wie vor das Programmiermodell, was man hat, erstmal weiterverwenden und kriegt durchaus auch noch sehr viele neue Features mit hinzu. Möchte man dann vielleicht auf Windows, von Phone auf Windows gehen, dann gibt es einen einfachen Migrationsweg. Man muss durchaus was anpassen, das kann auch mal Zeit kosten, aber dann gibt es einen schönen Migrationsweg. Wie gesagt, alles Alte bleibt erstmal bestehen, bleibt da, kann weiterentwickelt werden, plus neue Features und ein neues Programmiermodell, was nicht ganz so unähnlich ist wie das alte Programmiermodell.
Genau, und wenn es darum geht, alte Anwendungen oder Anwendungen, die schon bestehen, weiterzubringen, ist die gute Botschaft an der Stelle, mal lasse ich doch gleich mal diese Katze aus dem Sack, dass wir genau diese Programmiermodelle eben nicht nur weiterverwenden können, sondern dass auch die Unterstützung an der Stelle hinsichtlich APIs verbessert wurde. Das heißt, wenn wir in der Vergangenheit eine App geschrieben haben für das Windows Phone, dann haben das wahrscheinlich die meisten von uns mit Silverlight gemacht Und natürlich stellt man sich die Frage, ja, ist das ein Modell, was weiterhin unterstützt wird? Die gute Botschaft ist, ja, es wird weiterhin unterstützt. Viele der neuen APIs, die auf dem Windows Phone 8.1 jetzt verfügbar sind, wurden auch verfügbar gemacht unter Silverlight. Das heißt, ich kann hier, wenn ich eine bestehende Anwendung habe, einfach die erweitern und quasi ein Upgrade durchführen von dieser Anwendung auf 8.1 und habe dann die APIs zur Verfügung, die eben das Windows Phone 8.1 zur Verfügung stellt.
Ja.
Für Entwickler aus der Windows Store Welt, also für Windows Store App Entwickler, hat HTML und JavaScript natürlich für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Die haben das dankbar angenommen. Die Frage war immer, wieso können wir kein HTML und JavaScript auf dem Windows Phone? Good News.
Wir können es. Habe ich eine Windows 8 App geschrieben mit HTML, JavaScript, CSS, dann kann ich diese nehmen und auf Windows Phone bringen. Und ich kann dort nativ mit HTML, JavaScript auch alle APIs ansprechen, die das Telefon so mit sich bringt. Das heißt, ja, ich kann in der Sprache programmieren, in der ich mich am wohlsten fühle, C#, C++, HTML, JavaScript.
Genau, und in dem Zusammenhang vielleicht auch ganz wichtig, wir hatten ja von Microsoft aus die WinJS als die Standard-Library, die man quasi zum Entwickeln von HTML- und JavaScript-basierenden Windows-Store-Apps nutzt. WinJS, vielleicht nur am Rande eingestreut, ist jetzt inzwischen eine Open-Source-Library, die man natürlich auch auf dem Phone nutzen kann, aber wenn man möchte, auch auf seine eigenen Web-Anwendungen oder auf irgendwelche anderen Tablet, Smartphone-Plattformen bringen kann, weil es eben jetzt Open Source ist und man kann es quasi hinportieren, wo man möchte, mit eigenen Anpassungen. Das heißt, wer sich schon auskennt mit der Entwicklung von HTML und JavaScript, vielleicht deswegen, weil er in der Vergangenheit eine Windows Store App geschrieben hat, vielleicht aber auch deswegen, weil er einfach ein wahnsinnig guter Webentwickler ist, der hat jetzt einen ganz einfachen Pfad aufs Windows Phone, weil er seine Web-Skills jetzt einfach wiederverwenden kann und mit HTML und JavaScript hier eine native App schreiben kann, die dann eben auch, und das ist das Spannende, was Oliver hier gerade gesagt hat, die dann auch die APIs des Betriebssystems direkt ansprechen kann. Es ist also nicht so wie in der Vergangenheit, wo wir zwar mit HTML und JavaScript durchaus auf dem Windows Phone arbeiten konnten, aber halt immer gerappt in einem Browser-Control liefen. Jetzt ist es so, dass wir quasi gleichberechtigt nativ neben den XAML-Apps stehen. Und das bringt uns zum nächsten Thema. In der Vergangenheit haben durchaus berechtigt die Entwickler, die sich mit beiden Plattformen ausgekannt haben, zum einen mit dem Windows Phone und mit den Tablets, haben uns zugetragen, dass es irgendwie seltsam ist, dass das XAML auf dem Windows Phone doch ein bisschen anders ausschaut als das XAML auf dem Tablet. Und das eine war eben das XAML, das aus der Silverlight Ecke kommt, und das andere XAML ist eben das XAML, das aus der Windows-Ecke kommt, von daher auch der Begriff Silverlight XAML und Windows XAML. Und das Schöne ist, dass wir jetzt mit 8.1 auch das Windows XAML-Modell unterstützen, und das hat jetzt natürlich den Vorteil, dass wir rein syntaktisch exakt gleichen Code schreiben können für die Windows Store Apps oder für die Windows Phone Apps. Also das heißt, an der Stelle ist einfach das XAML-Modell vereinheitlicht worden. Im Lead, würde ich sagen, ist an der Stelle mal, oder als Vorbild hat hier gedient die Windows-Plattform, und die Windows-Phone-Plattform hat sich dem angepasst und ist jetzt eben ein Stück weit näher zusammengerückt. Aber ganz wichtig, wie wir jetzt ausführlich besprochen haben, die alten Programmiermodelle werden weiter unterstützt. Es besteht also nicht die Gefahr, dass hier irgendeine App nicht mehr läuft, sondern zum einen haben wir da eine Kompatibilität, was die App selbst angeht, zum anderen auch die Möglichkeit, durchaus neue Features anzusprechen, wenn wir Silverlight Apps geschrieben haben und dann eben die neuen APIs ansprechen wollen. Viel spannender Stoff, der ja natürlich vielleicht ein paar Fragen aufwirft. Allen voran natürlich die Frage für jemanden, der jetzt ganz neu anfängt, was soll ich jetzt eigentlich nehmen? Es gibt so viele unterschiedliche Programmiermodelle. Ich kann jetzt HTML nehmen, ich kann Windows XAML nehmen, ich kann Silverlight XAML nehmen, ich kann meine alte Silverlight-Anwendung bestehen lassen, so wie sie ist. Ich kann sie upgraden auf eine neue. Was soll ich Stand heute eigentlich tun?
Ja, gute Frage. Die Antwort ist, wo komme ich her? wo will ich hin? Komme ich vom Windows Phone, will eigentlich aufs Telefon, will vom Telefon auch auf die großen Rechner, dann sollte ich gucken, dass ich auf Windows XAML oder die Windows RT setze, früher oder später. Und wenn ich neu anfange, die klare Empfehlung, mit einer Universal App anzufangen, die auf beiden geht und quasi Windows XAML verwendet oder Windows und HTML und JavaScript verwendet.
Universal App ist ein guter Stichpunkt. Schauen wir uns gleich noch detaillierter an, was sich da wirklich dahinter verbirgt.
Ja.
Ansonsten vollkommen richtig, wenn das die große Vision ist, dann kann man natürlich in die Richtung laufen. Vielleicht sollte man dazu sagen, dass Stand heute, also heute ist Mitte April 2014, Stand heute ist Windows Phone 8.1 da draußen am Markt nur für Developer verfügbar. Das heißt, wer jetzt selbst eine App baut,
ja,
von der er möchte, dass die in 3 Wochen schon den Download-Rekord bricht, dann ist so eine Universal-App wahrscheinlich ein schlechter Plan.
Nee. Aber nichtsdestotrotz, man kann sich schon mal darauf vorbereiten. Das zeigen wir ja nachher auch noch mal ganz kurz. Kann man heute schon Code schreiben, der auch morgen noch funktionieren wird, aber heute auch schon in den Store reingebracht werden kann. Da ist das Stichwort Portable Class Library. Wenn man da drauf setzt, dann kann man damit beginnen. Möchte man Weihnachten mit einer Store-App für Windows Phone Store-App drin sein, dann Universal-App. Möchte man jetzt im Sommer drin sein und sehr erfolgreich sein, dann empfiehlt sich noch das Silverlight-Modell, aber in Kombination mit Portable Library. Wir werden das uns nachher nochmal anschauen. Am Ende des Tages ist es sehr ähnlicher Code und der Code wird eigentlich gleich, je länger man wartet. Und wenn wir Richtung Universal-Apps gehen, ist der Code exakt gleich, ansonsten hat er kleine Unterschiede. Werden wir gleich so ein bisschen drauf eingehen.
Im Endeffekt also immer ganz genau gucken, wo will ich eigentlich hin, was will ich auch verwenden von den mir zur Verfügung stehenden APIs. Auch hier kann es natürlich der Fall sein, dass man jetzt sagt, okay, ich habe schon meine Silverlight-Anwendung, muss ich denn jetzt unbedingt upgraden auf eine Universal-App? Nein, muss man natürlich nicht, wenn ich alle APIs jetzt schon ansprechen kann, wenn ich keine von den neuen Features brauche, dann kann ich natürlich bei meiner Silverlight-App bleiben. Wenn ich sage, okay, ich möchte bestimmte neue APIs des Windows Phones 8.1 durchaus ansprechen, aber ich möchte jetzt hier nicht meinen ganzen Code umschreiben, dann ist eben das Schöne, dass wir durchaus die Möglichkeit haben, auch aus Silverlight raus jetzt neue APIs anzusprechen. Kleine Einschränkung, nicht alle, aber ziemlich viele. Und wenn die APIs, die ich ansprechen möchte, jetzt dann tatsächlich auch in der Menge der Verfügbaren und der Silverlight verfügbar sind, dann gibt es natürlich weiterhin keinen Grund, hier umzuschwenken. Das heißt also, ganz detailliert schauen, was jetzt zum einen natürlich die Programmiersprache der Wahl ist und zum anderen auch, was ist der Ausgangspunkt und wo will ich hin? Ist es für mich ein realistisches Szenario, dass ich irgendwann aufs Tablet will? Wenn ja, dann sind die Universal Apps bestimmt ganz interessant.
Ja,
gut. So viel zur Theorie.
Legen wir los. Vielleicht nochmal so ein paar Basics dazu. Schalten wir mal um. Wir haben da was vorbereitet. Und zwar Universal Apps, die Theorie, die wir gleich mal in der Praxis umsetzen wollen. Ganz wichtig, Universal Apps gehen in allererster Linie ab Windows Phone 8.1. Deswegen heute noch nicht richtig aktuell am Markt, aber im Laufe des Jahres und gegen Ende des Jahres gar kein Ding. Geht mit Windows 8.1 und Windows Phone 8.1. Ein Projekt, was im Mai, Juni fertig sein soll, geht da leider nicht. Hinzu kommt, die Sprachen sind C#, C++, HTML, JavaScript, mit denen kann ich das entwickeln. Und Visual Studio bringt halt die entsprechenden Vorlagen heute schon mit. Wenn man sich Visual Studio 2013 installiert hat, gibt es jetzt auch ein Update 2 für das Visual Studio. Da sind die Projektvorlagen mit drin. Dort funktioniert es aus dem Stand. Auch die Emulatoren für Windows Phone sind damit bei, dass ich dort auch schon testen kann, wie das auf H1 aussehen wird, auch wenn ich das noch nicht am Markt habe. Und dieses Universal App Konzept verwendet sogenannte Shared Projects. Das ist ein Projekt, das im Prinzip in 2 andere Projekte reingelegt wird. Das konnte man früher auch schon machen mit sogenannten Linked-Dateien oder gelinkten Dateien in Projekte. Am Ende des Tages ist es Source Code, der in 2 Projekte, ein Phone und ein Windows-Projekt, kompiliert wird. Und daher arbeitet man erstmal auf Codebasis. Das wird dann in 2 Pakete kompiliert. Das ist nicht eine, am Ende des Tages nicht eine Executable-Datei. Das sind 2, die auf Telefon und auf Windows rausgehen. Aber für den Entwickler ist das erstmal gleich. Schauen wir uns im Detail an. Das Schöne ist, ich kann die XAML-Dateien, die gleichen verwenden, C#-Dateien, Bilder, Ressourcen und ähnliches. Das, was ich früher ja in der Tat inkompatibel war, kann ich in einen Pod werfen und aus beiden Apps ohne Probleme verwenden.
Vielleicht an der Stelle noch ein kleiner Einwurf. Vielleicht hat es schon mal jemand probiert, eine Windows Phone 8 App zu schreiben und eine Windows Store App zu schreiben und dann mal einen XAML-Code verglichen. Und man hat dann wahrscheinlich festgestellt, okay, komisch, der schaut irgendwie unterschiedlich aus. Und deswegen, weil der eben unterschiedlich war, war es nicht so leicht möglich, hier XAML-Code zu teilen zwischen den Projekten. Jetzt genau das geht eben in den Universal Apps. Wir sehen es hier in den Supported File Types, dass XAML da explizit mit drin steht. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit, hier tatsächlich auch XAML-Code zu teilen, nicht nur Business-Logik. Und das ist natürlich ziemlich cool.
Nichtsdestotrotz, ne, das Windows Phone ist halt ein kleineres Gerät und hat sehr viel von der WinRT übernommen. Wir sagen irgendwas zwischen 70-90%, ganz genau wissen wir es jetzt auch noch nicht. Sind halt noch ein bisschen dran. Nichtsdestotrotz gibt es Features, die nur auf Windows verfügbar sind, zum Beispiel Charms, oder auf Windows Phone nur verfügbar sind, wie zum Beispiel der Hardware-Back-Button. Und dann gibt es da halt Unterschiede, die man im Code beachten sollte. Und da arbeitet man einfach mit bedingter Kompilierung, Compiler-Direktiven. Es gibt eine Compiler-Direktive, jetzt mal C#, die heißt Windows App, etwas, was nur in Windows funktioniert, oder Windows Phone App nur funktioniert. Und das kann man dann quasi in seinem Code reinschreiben, diese Unterschiede. Und der Compiler beachtet das dann beim Kompilieren für Phone, die Windows-spezifischen Sachen nicht und umgekehrt. Das ist ein gangbarer Weg, den gibt es schon lange. Heute ist es extrem einfach geworden. Und der C++ funktioniert eben genauso mit Compiler-Direktiven.
Wer in der Vergangenheit mit den Linked-Files, die Oliver angesprochen hat, gearbeitet hat, der hat das wahrscheinlich auch schon ähnlich gemacht, wenn er mal auf Inkompatibilitäten gestoßen ist im C#-Code, wo es irgendwie einen anderen API-Call gab für eine Windows Phone API als jetzt für eine Windows API. Von daher ist es nicht so wahnsinnig neu, aber das Konzept wird eben nach wie vor unterstützt, weil nicht alle APIs hundertprozentig gleich sind, aber wir eben einen sehr hohen Prozentsatz haben an absoluter Gleichheit.
Wie sieht sowas im Code aus? Wir werden es uns gleich auch mal kurz im Beispiel anschauen. Aber es ist so, wenn ich wirklich Code programmiere und auf Inkompatibilitäten stoße, dann zeigt mir das IntelliSense direkt an mit kleinen Warnungssymbolen und sagt, das ist nur auf dem Phone und das ist nur auf Windows verfügbar. Der Entwickler sieht sofort beim Programmieren, dass er da eventuell eine Compiler-Direktive einbauen muss. Und das ist relativ transparent jetzt. Man sieht es relativ einfach. Und man kann auch den Kontext, in dem man gerade entwickelt, passe ich gerade für Phone was an oder passe ich gerade was für Windows an, kann man umschalten, so dass man auch die IntelliSense optimiert und auch die Visual Studio Experience halt darauf nochmal optimieren kann. Kleine Unterschiede gibt's ja nach wie vor. So, an dieser Stelle mal kurz ein kleiner Recap oder was es gibt. Momentan neu eingeführt sind die sogenannten Shared Projects mit Universal Apps. Erlaubt es mir, über C++, C# und JavaScript gleichen Code zu verwenden. Das liegt im Source Code vor und wird dann auch für die verschiedenen Plattformen kompiliert. Wohingegen Portable Client Libraries heute schon existieren, die können auch auf eben diese Plattformen gebracht werden. Das ist auch noch ein Konzept. Das ist gerade ein Konzept, wenn man heute schon was bauen muss, was in den nächsten Wochen rauskommt, dann ist Portable Class Library ein super Punkt, kann auch später in die Shared Projects eingeführt werden, aber damit kann ich auch heute schon diese Brücke schlagen. Ist ein bisschen anstrengender, aber sehr, sehr gut. Es wird leichter und das ist der Weg, den man heute wählen sollte. Nun, das war die Theorie. Wie sieht das in der Praxis aus? Wir gehen jetzt mal in Visual Studio herein und schauen uns das Ganze an. Das ist Visual Studio 2013 und mit Update 2. Und was dort halt hineingekommen ist, sind die Universal Apps unter der Kategorie der Sprache, Store Apps, Universal Apps. Und da kann ich nach wie vor auch die alten Modelle machen oder Universal Apps verwenden. Das Gleiche ist auch in JavaScript verfügbar und auch für C++ kann ich mir auswählen. Meine persönliche Lieblingssprache ist C#. Und deswegen wähle ich mir hier einfach mal eine Blank-App aus, in der ich jetzt mal ein kleines Beispiel machen will. Wir haben jetzt demnächst Fußball-WM. Das Szenario ist, wir haben Teams mit Spielern, die möchte ich anzeigen einfach mal. Und dazu baue ich etwas und zeige ein paar Tricks, wie man das einfach schön designen und danach auch ansehen kann. Wir nennen das Ganze jetzt mal Fußball. Meine Fußball-App. Die soll auf Windows und Windows Phone laufen. Dazu zeigt mir jetzt Visual Studio ein neues Projekt und das hat ein bisschen eine etwas andere Struktur. Wenn wir uns das mal hier genau anschauen, wir haben Ich schalte mal jetzt meine Lupe an und wir sehen hier die Solution Fußball. Wir haben eine Fußball.Windows-Projekt haben wir hier für Windows 8.1 und wir haben ein Fußball-Windows Phone 8.1-Projekt. Und die haben beide hier eine Startseite, Mainpage und die haben beide Zugriff auf die Fußball.shared-Bibliothek. Die verwenden die dort drin. Nun, ich gehe mal wieder raus und zeig mal ganz einfach das Prinzip. Ich gehe auf die Startseite von der Windows-App und wir sehen hier den Designer von Windows, wie wir ihn kennen und lieben. Und dort kann ich natürlich meine üblichen Controls reinbringen, wie zum Beispiel einen Textblock. Und das ist natürlich jetzt sehr, sehr klein. Wir machen es größer. Ich sage einfach über die Eigenschaften, Layout, Font Size. Ja, das finde ich nie, deswegen suche ich es mir einfach. Font Size 60 und dann haben wir das hier recht groß und tippen rein. Ups, jetzt habe ich Klick gemacht und sage einfach, was soll da drin stehen. Das ist der Designerweg, dass man hier sagt, alles über die Eigenschaften natürlich auch im XAML-Code hier sehen kann. Das ist so im Prinzip mein Rohentwurf für die Fußball-App. Das ist so, dass das Telefon einen anderen Formfaktor hat und sollte man durchaus darauf eingehen. Wir sehen jetzt hier im Designer, das ist ähnlich, aber anders. Das ist also zum einen eine vertikale Ausrichtung, Windows erstmal horizontale Ausrichtung, aber ich könnte jetzt hier hingehen, mir das XAML 1:1 kopieren, das ist im Prinzip gar kein Problem, und hier reinkopieren mit exakt den gleichen Formatierungen. Und hier sehe ich schon, das ist an einer anderen Stelle positioniert, deswegen kann ich es hier anpassen. Nur das ist jetzt der Weg, dass ich zwei UIs baue. Jetzt will ich erstmal vielleicht hingehen und sagen, ich möchte nur eine UI bauen und nur ein Projekt erstmal pflegen und dann nachher ein paar Anpassungen machen. Und ich will ein paar Daten haben, die ich benutzen kann, und zwar Fußballdaten. Deswegen gehe ich jetzt mal kurz tatsächlich in den Code und entwickle mir hier ein kleines Datenmodell. Und zwar nenne ich das jetzt Ganze mal, das ist eine Klasse, die hier kommt, und zwar nenne ich das mein App-View-Model. Das ist eine vereinfachte Variante vom MVVM. Wir haben hier eine Public-Class und die wird auch automatisch im Namespace Fußball verwendet. Und diesen Namespace verwenden die anderen Apps jetzt auch automatisch. Das war früher immer ein bisschen Konfigurierei. Und wir haben hier eine Liste von Teams, die ich erzeugen will. Das Team gibt es noch nicht. Erzeugt mir das im Hintergrund. Teams und mache erstmal ein privates Feld mit Tastenkombination Ctrl-R-E. Ups. Ctrl-R-E. Kann ich das Refactoring machen, kann daraus ein Property machen, eine Eigenschaft. Ich mache das aus gutem Grunde. Und zwar möchte ich im Prinzip sofort Testdaten haben, weil ich kann mir die jetzt gerade nicht aus dem Webservice oder laden. Ich möchte uns da auch nicht zu sehr langweilen. Deswegen hier ein kleiner Trick, der ganz gut ist. Und zwar im Code gehe ich hin und sage, wenn Teams null sind, dann erzeugt mir doch einfach mal ein paar Teams. Und zwar erstmal Teams initialisieren, New List von Team und dann brauche ich var.t, ein neues Team, was ich anlegen möchte. Das Team hat einen Namen und die Namen sollen jetzt nicht immer gleich sein. Deswegen an der Stelle einfach mal einen kleinen Random-Generator, der mir Zufallswerte generieren kann. Und genau, ich mache mal auch hier noch zusätzliche Schleife. Wie viele Teams hat so eine typische Liga? 18. I, eine 18 und über die Schleife erzeuge ich mir 18 Teams im Code. Das Ganze ist recht praktisch, weil ich sehe gleich auf der UI diese Daten schon direkt und kann wirklich sehr lange designen, ohne die App starten zu müssen, um zu sehen, was da rauskommt. Jedes Team hat einen Namen, Team plus I, damit es unterschiedlich ist, und jedes Team hat einen Zufallswert, Zuschauer, Fans, und da mache ich mal random, next, und zwar machen wir mal richtig schön viele Fans. Nürnberg hat nicht ganz so viele, Bayern natürlich die halbe Welt. und füge das in diese Liste ein. Und am Ende des Tages habe ich eine Liste von 18 Teams. Nun, diese Eigenschaften existieren nicht. Ich drücke jetzt Steuerung Plus oder diesen Unterstrich und erzeuge mir im Prinzip diese Eigenschaft on the fly. Und sehe hier jetzt, ich bin gewechselt in die Teamklasse und muss dann nur das Ganze public setzen. Nun, jetzt kann ich noch, könnte ich jetzt auch noch Spieler hinzufügen, das wird ein bisschen weit führen an dieser Stelle. Ich habe quasi das View-Model generiert. Ich gehe jetzt in die App-XAML-Datei. Die App-XAML-Datei ist im Prinzip der Initiator und der zentrale Punkt in jeder App und möchte jetzt dieses View-Model dort für die UI-Elemente in oder UI-Features von Visual Studio hier verwenden. Und zwar eine Application-Resource anlegen. Diese Application-Resource kommt aus dem Local Namespace und heißt AppViewModel. Das kriegt einen Key und das heißt TheViewModel. Und genau, jetzt kompiliere ich das Ganze.
Zwischenzeitlich bisher eigentlich nicht so wahnsinnig unterschiedlich von der klassischen Entwicklung, wie wir sie von Silverlight oder von Windows Store Apps gekannt haben.
Eigentlich exakt das Gleiche, genau. Und das habe ich immer, wenn ich so Apps gemacht habe, immer zweimal machen müssen. Einmal für die Phone, einmal für die Windows-Variante und das ist recht nervig. Ich gehe in den Code Behind, weil was mir das jetzt erlaubt, ich kann das von überall ansprechen, von UI-Features, aber vielleicht brauche ich das auch irgendwo im Code. Deswegen gehe ich hier rein und an eine bestimmte Stelle, und zwar dort, wo der Root-Frame erzeugt wird, werde ich auch eine Variable initialisieren. Und zwar werde ich hier eine statische Variable vom Typ AppViewModel machen. Die nenne ich einfach TheViewModel und einfach Get und Set. Da sollte man vielleicht Private machen, aber das ist jetzt für einen Prototyp einfach. Hier an dieser Stelle ist die Anwendung gelauncht und ich kann auf this.resources zugreifen und dort TheViewModel als aus den Ressourcen im Code holen und wende das auf TheViewModel, die statische Variable, an und caste das. Das ist recht interessant. Ich werde nachher mehrmals darauf zugreifen. Das ist eine zentraler Punkt, wo ich jetzt auf meine Daten zugreifen kann. Nun, jetzt kann ich hingehen, auf meiner Main-Page hingehen und sagen, ich möchte hier vielleicht eine Liste anzeigen dieser ganzen Teams. Und wie macht man das am einfachsten? Da gibt es diverseste Controls, wie zum Beispiel ein Grid-View. Ein Grid-View-Control, das füge ich jetzt hier ein. Da oben ist es ganz klein. Und was ich da einfach mache, Reset Layout, das Layout zurücksetzen und mach einfach bitte, werde komplett füllend. Jetzt möchte ich auch irgendwoher die Daten haben, deswegen gehe ich hin und binde die Daten hier, die hier drin sind, die List Items, den Datenkontext, Create Data Binding und zwar binde ich jetzt an die statische Ressource The View Model. Und dort einfach an Teams. Sag okay. Und die Item Source bin ich auch einfach an den aktuellen Kontext. Was ich jetzt sehe, ist einfach 18 Teams, weiß aber nicht, wie er sie rendern soll. Und deswegen muss ich ihm das vielleicht noch sagen. Rechte Maustaste, Edit, Additional Templates oder auf Deutsch zusätzliche Vorlagen bearbeiten. Er hat jetzt keine Vorlagen bereit, deswegen erzeuge ich eine. Und zwar Team Template. Und das Ganze definiere ich nicht in der Page, wo ich gerade bin, sondern in der App XAML. Das heißt, dieses Template steht mir überall zur Verfügung. Und ich sehe hier jetzt ein leeres Grid. Und damit ich auch nochmal zeigen kann, wie gut ich eigentlich wirklich XAML coden kann, damit wir auch XAML sehen, hier möchte ich dieses Grid einfach typisch kachelgrößenmäßig definieren. Und zwar mit einer Width von, sagen wir mal, 300 Pixel und einer Height von 200 Pixel. Das Ganze, die Texte möchte ich nicht großartig formatieren, deswegen packe ich die in Stack Panel, damit wir das auch sehen. kriegt das ganze Background und zwar Red.
Das war mir klar.
Das war,
was Fußball ist, heißt bei dir Rot. Ne?
Was hat Nürnberg für eine Farbe?
Rot-Schwarz.
Mhm. Ach, Schwarz ist doof und Rot eigentlich auch. Ne? Könnten auch Blue machen, da würden wir unseren Chef mit glücklich machen, aber Red. Nun, jetzt habe ich hier, füge ich noch zwei Textblöcke ein, und zwar Text, und zwar binde ich den hier. Und jetzt kommt was Schönes. Ich habe bereits hier Data die Möglichkeit, direkt meine Elemente zu binden. Und zwar habe ich Name des Teams hier drin. Und als nächstes Element noch die Fans. Ich bin jetzt ein bisschen faul, kopiere mir das Ganze und sage Fans. Und damit es ein bisschen schöner aussieht, Margin von 10, damit ein Rahmenabstand da ist. Hier die Font Size setzen wir mal auf 30, können wir auch auf 50 setzen. Und Fans Font Size auf 40. Damit sehen wir, For Family 40 gibt es nicht, deswegen Font Size. So, damit haben wir was, was wir visuell sehen. Und wir sehen auch direkt dort schon ein Beispiel. Ich gehe aus diesem Template wieder raus und sehe plötzlich hier 18 Teams. Und das ist jetzt nicht so ganz designkonform, aber gibt erstmal die Idee wieder. Mal gucken, ob die App auch funktioniert. Und zwar starte ich jetzt mal die Windows 8 App. Da sehen wir es. Und wie wir es gewohnt sind, eine typische Kachel-App. Ich scroll langsam, weil wir capturen dieses Video und das ist die Qualität des Capturings ist ein bisschen langsam. In Wirklichkeit ist das sehr, sehr flüssig. Ich habe hier automatisch meinen Scrollbalken. Wenn ich mit der Maus hier mit dem Finger drauf gehe, sehen wir auch hier, dass der Pointer entsprechend anders ist. Und ich habe hier meine Teams. So, auch hier schließe ich jetzt einfach mal die App über den Schließen-Button mit der Maus. Das Ganze möchte ich jetzt einfach auch auf die Windows Phone-Variante bringen. Ja, jetzt könnte ich das Ganze da nachprogrammieren nochmal. Genau das gleiche, was ich da gemacht habe. Ist ein bisschen doof.
Kurzes Recap an der Stelle. Du hast jetzt das Ganze gemacht für die Windows-Plattform. Sagst jetzt, hey, du möchtest das aufs Phone bringen. Hast du jetzt im Vergleich zu den klassischen Programmiermodellen auf Windows für die Windows-Store-Apps, hast du irgendwas anders gemacht? Gab es irgendwelche Besonderheiten?
Nein.
Das heißt, ein Windows-Store-Entwickler findet sich hier wieder, kann hier einfach loslegen, weitermachen.
Genau. Im Prinzip, das ist ja das klassische Windows eigentlich noch, klassische Windows 8. Nun, ich habe jetzt sehe hier, dass die Main-Page hier in einem Windows 8-Projekt liegt und hier liegt noch eine Main-Page. Was mache ich jetzt, um das überall verfügbar zu haben, diese Main-Page? Ich nehme diese Page und ziehe sie mir hier hin. Normalerweise, wir sehen jetzt an der Stelle den Mauszeiger nicht wirklich, aber ich verschiebe es. Ich drücke gleichzeitig die Shift-Taste und lasse es dort fallen in der Main-Page. Jetzt gibt es noch ein bisschen Ärger an der Stelle, weil er diese Main-Page ja auch im Phone-Projekt hat. Deswegen auf Wiedersehen, liebe Phone-App, Main-Page. So.
Das heißt, du hast jetzt die Main-Page aus dem Projekt für Windows 8 einfach runterfallen lassen in den Shared Folder. Im Shared Folder werden die Dateien, die da drin sind, allen Projekten zur Verfügung gestellt. Deswegen hätte es jetzt mal kurzzeitig zwei Mainpages gegeben in dem Phone-Projekt. Deswegen hast du die Mainpage aus dem Phone-Projekt gelöscht, dass die aus dem Shared Folder dort auch tatsächlich ankommt.
Genau.
Okay.
Und ja, dann gäbe es halt zwei gleiche Klassen. Habe ich jetzt rausgenommen. Nur mal kurz der Beweis. Nach wie vor sieht genauso aus wie vorher. Nur jetzt wechsle ich mal mein Projekt, und zwar set a startup project und starte die Mainpage auch einmal hier.
So, du rufst hier den Phone-Emulator auf.
Genau. Das dauert immer einen kleinen Moment. Perfekter Zeitpunkt, um Fragen aus dem Publikum zu beantworten oder Wasser zu trinken. Der Phone-Emulator ist übrigens um einiges schneller geworden.
Tada!
Und dort sehe ich jetzt auch das gleiche Control in der Phone-Variante. Nur das Phone passt das Ganze an für den Formfaktor. Das Grid-View weiß, es wird jetzt auf dem Phone ausgeführt und deswegen macht es das einfach erstmal zu einer Liste.
Du hast ja beim Grid-View auch gesagt, das soll die komplette Bildschirmbreite einnehmen. Bildschirmbreite ist natürlich wesentlich geringer auf dem Phone. Demzufolge bleibt da gar nicht viel andere Möglichkeit, als es jetzt genau so zu rendern. Aber das ist ja auch die Beabsichtigung.
Genau. So, wie sieht das jetzt aus? Wir haben es gesehen, da gibt es vielleicht kleine Margin-Probleme. Ich gehe jetzt mal auf die Main-Page und jetzt sehen wir einen großen Unterschied gegenüber vorher. Und zwar, zum einen befinde ich mich hier noch im Design für Windows. Wir machen das mal in der Ansicht. Wo ist mein... Genau, da sehen wir jetzt die Designansicht für Windows. Und jetzt gibt es was Neues. Und zwar im Code, über dem Code-Teil von XAML, habe ich die Möglichkeit jetzt, machen das mal schön groß, zu wechseln in der Ansicht. Und zwar möchte ich gerne die Windows Phone-Ansicht haben. Hier raus. Und tada, ich sehe hier an der Stelle jetzt meine Phone-Variante von eben. Jetzt kann ich hier kleine Tuning-Sachen machen, zum Beispiel das Template, was ich eben definiert habe, nochmal ein bisschen anpassen. Und das passiert ab und zu. Es ist nur eine Beta. Ich packe nochmal einen Margin hier rein, dass die Abstände hier etwas größer werden. Zur Not einmal nochmal kompilieren und da. Da sehen wir jetzt diese kleine Anpassung. Ja, das ist jetzt sehr gewaltsam voraus. Also da für dieses Brute Force Attack oder ähnliches oder nach vorne gerichtetes Design. Das Problem ist, das sind zwar unterschiedliche Displaygrößen. Wie arbeite ich jetzt mit, wenn ich Designs unterschiedlich machen möchte? Und da gehe ich jetzt, was passiert zum Beispiel, wenn ich jetzt auf ein Team drücke? Wenn ich auf ein Team drücke, möchte ich Detailinfos sehen auf der in einer sehr, sehr guten Experience für Phone oder Windows. Dann möchte ich jetzt mal Anpassungen machen. Wenn ich jetzt einfach mal ein Element auswähle, Properties, und zwar das Click-Event bzw. Selection Changed, wenn das aktuelle Element sich ändert, so, dann haben wir hier den Code. Ich möchte mir jetzt auch vielleicht mal merken, welches Element habe ich jetzt geklickt. Und zwar gibt es zum einen Edit Items und man kann mehrere Elemente theoretisch dort verwenden. Ich mache immer Folgendes. Ich schnapp mir das Grid View, das ist ja der Sender, und wähle mir das Selected Item aus. Und ich weiß ja, dass das ein Team ist. Und caste das in ein Team und dann habe ich das aktuelle Team hier drin. Und anschließend sage ich app.theViewModel selected Team ist gleich Team. Damit merke ich mir quasi im Kopf oder im Speicher meiner Anwendung, welches Team ich gerade ausgewählt habe. Die Eigenschaft gibt es noch nicht, deswegen generiere ich die hier drin und habe das hier erstmal als Eigenschaft. Ja, das Problem ist, auch im Design-Modus würde ich dort nachher nichts sehen. Deswegen auch hier kleiner Trick. Ich mache daraus ein internes Feld. Und auch hier wieder, falls ich kein Element habe, if selected team gleich 0, dann gib mir bitte selected team gleich team 0 zurück, teams 0 zurück. Das ist im Prinzip bereits im ViewModel hier mit den Testdaten generiert worden. Damit habe ich eine wunderbare Design Experience gleich in meinen Detailseiten. Nun, wenn ich auf dieses Element klicke, dann muss ich zu einer anderen Page navigieren, um Detailinfos anzuzeigen. Deswegen kann ich hier, sollte ich im Code, das kann man auch über Commands machen, aber einfach sagen, ich navigiere auf ein anderes Control. Ich navigiere zu einem Element vom Typ DetailPage. Dieses gibt es noch nicht. Und der erfahrene Windows Phone Entwickler wird hier feststellen und sich freuen, das ist jetzt eine Neuerung. Früher musste man hier eine URI im String angeben, jetzt hart typisiert das Ganze machen und dorthin navigieren.
Das String-Handling war immer ein bisschen kompliziert, weil man natürlich nie wusste, hey, hat man jetzt wirklich Groß-Kleinschreibung richtig beachtet und so weiter. Und jetzt kriegt man hier quasi natürlich IntelliSense-Unterstützung und dann quasi auch die Compiler-Validierung, dass das, was ich hier reinschreibe, auch wirklich passt.
Ja. So, das war immer Try and Error, wie schreibe ich es jetzt richtig? Und jetzt gehe ich in der Shared-Bibliothek kurz hin und sage Add New Item, und zwar eine Blank Page, und nenne die mal Detail Page. Okay.
Wir sehen, wir arbeiten hier jetzt auf dem Shared, auf dem Shared-Teil, also nicht irgendwie phone-spezifisch oder nicht Windows 8-spezifisch, sondern tatsächlich im Shared-Teil und demzufolge wird das, was wir bauen, natürlich auch Shared sein.
So, hier sehen wir, ja, ich befinde mich noch gerade im Edit-Modus für Windows Phone. Jetzt möchte ich vielleicht mal für Phone zwei Elemente dort einfügen, zum Beispiel einen Textblock. Den kopiere ich bin heute, den packen wir mal hier hin. Und, na gut, kopieren. Beziehungsweise, ich binde direkt auch hier Daten dran. Ich selektiere mir den und drücke auf, wie ist dein Datenkontext oder woher kommt dein Text? Und dann sage ich einfach Create Data Binding, wieder Static Resource, The View Model und sehe hier, oh, hier fehlt Selected Teams. Das kommt immer wieder vor, wenn man zwischendurch nicht kompiliert. Jetzt das gleiche Spiel nochmal. Create Data Binding, Static Resource, The View Model, Selected Team. Was möchte ich da drin stehen haben? Den Namen des Teams. Und hier sehe ich Team 0. Und unten drunter möchte ich auch stehen haben die Anzahl der Fans. Einfach reinkopiert, habe ich die Fans. So, auf dem Windows Phone möchte ich das vielleicht genau so haben, dass ich da die Daten sehe. Nun, auf Windows möchte ich das aber eigentlich anders haben. Wenn ich jetzt kurz die Ansicht zu Windows switche, dann sieht das dort sehr, sehr verloren aus auf der Seite. Ich möchte es vielleicht größer haben mit anderen Visualisierungsmöglichkeiten. Das sieht ein bisschen armselig aus. Jetzt kann ich den umgekehrten Schritt machen. Ich würde die Detail-Page jetzt gerne für die verschiedenen Plattformen unterschiedlich gestalten. Deswegen gehe ich hin, die Detail-Page schiebe ich in das Windows Phone Projekt. Dafür habe ich sie perfekt designt. Öffne sie hier und sehe sie dort. Jetzt gehe ich hin und kopiere die per Drag and Drop auch in das andere Projekt und öffne die Detail Page dort im Kontext von Windows 8. Und dort sehe ich dann, das sieht unglaublich klein aus. Und deswegen sagen wir hier an der Stelle einfach mal im Code Font Size 100 und die Fans Font Size 90 oder 80 und ich tippe das hier rein. Und auch ein weiterer Unterschied bei der Windows 8 UI Behandlung oder ja, den Design Guidelines ist, dass man eigentlich auch einen Back-Button dort einbringt. Und zwar mache ich das mal ganz einfach. Und zwar füge ich hier einen Button ein. Den haben wir eigentlich immer rechts oben. Und wenn ich den klicke und treffe und klicke und machen wir es im Code. Click-Event einfüge und dort reinspringe, jetzt mit der F12-Taste, kann ich hier jetzt einfach sagen, Frame, go back. Das brauche ich übrigens auf dem Phone nicht machen, weil ich habe ja die Back-Button-Taste auf der Hardware-Seite drin. Er macht das für mich dann automatisch. Nun, wie fühlt sich das jetzt an? Ich starte jetzt mal die Windows Phone-Anwendung im Emulator. Und sehe hier meine App und drücke drauf und navigiere auf die UI fürs Windows Phone.
Du hast wirklich ein Auge für Design.
Ja, weniger ist mehr und einfacher. Halt. Ja, wie gesagt, das zeigt die Idee. Vielleicht machen wir auch noch so eine Sendung zu Design. Und das Schöne ist auch eine Neuerung, die fällt dem Kenner auf. Mit dem Backbutton wird dort automatisch auch der Page-Turn-Effekt und Ähnliches gemacht. Nun, das Ganze für Windows sieht die App so aus. Wir haben hier unser Team 6 und das Ganze wird anders visualisiert, groß. Das ist übrigens die Fanbase von Bayern München. Und drücke auf den Back-Button und bin wieder dort. Das alles mit extremst wenig Code und ganz wenig geringen Anpassungen für Windows und für Windows Phone.
Und wir haben es jetzt in beide Richtungen gesehen. Also wir haben gesehen, Oliver hat zunächst die Mainpage XAML aus den zwei plattformspezifischen Projekten genommen und quasi eine draus gemacht, die dann plattformübergreifend verwendet wurde. Auf der anderen Seite die Detail-Page, die sich dann eben doch bei beiden Plattformen unterscheiden soll, plattformspezifisch definiert. Und das stellt eigentlich auch die ganze Flexibilität dar, die wir hier an der Stelle haben. Wir können an den Stellen, wo wir sagen, okay, es gibt Vereinheitlichungen, können wir tatsächlich auf die gleichen Ressourcen zugreifen. Und an den Stellen, wo wir Anpassungen machen müssen und sagen, okay, wir wollen plattformspezifisch eben trotzdem im UI ein bisschen anders unterwegs sein, dann können wir eben entsprechend auch anpassen.
Ja. Das ist sehr, sehr einfach. Gerade wenn man jetzt neue Projekte startet und weiß, man möchte in beide Richtungen gehen, ist dieser Ansatz eigentlich der einfachste. Man kann das andere auch kompliziert auch so ungefähr so machen, aber hat man heute die Möglichkeit, auf einer grünen Wiese zu starten, empfehlen wir Universal Apps, wenn es denn im Zeitrahmen Ende des Jahres wird. Weil dann wird Windows Phone 8.1 für jeden, der heute ein Windows Phone 8 hat, wird auch Windows Phone 8.1 verfügbar sein und dort werden die Apps dann auch laufen.
Genau, wir müssen quasi noch ein bisschen Zeit mit einplanen, bis das tatsächlich auch bei den Endkunden ankommt. Und das ist eben der Grund, wieso wir nicht heute schon sagen, jeder sollte das sofort nutzen. Letzten Endes dauert es halt ein bisschen, bis das über die Mobilfunkprovider ausgerollt ist, das 8.1-Update. Und vorher gibt es eben im Prinzip noch keine Nutzerbasis.
Genau, das war's für heute zum Thema Universal Apps. Der Tech Talk ist hiermit zu Ende. Wenn Sie Fragen haben, wir haben ein paar E-Mail-Adressen am Ende des Videos noch für Sie oder für euch. Und gerne Feedback, Wünsche und Kommentare hier an diese E-Mails ranschicken. Bis dahin, auf Wiedersehen und frohe Ostern.
Danke für die Aufmerksamkeit. Ciao.